ARD.
Hallo Anke Engelke.
Hallo Christian Thees, das ist ja wie in alten Zeiten.
Ja.
Wo wir uns so mit vollem Namen begrüßt haben.
Ja, das ist richtig. Manchmal, ja, wenn es nicht vorne im Jingle drin ist, dann sagen wir das manchmal. Ne?
Okay.
Also
okay.
Ansonsten. So, ich bin am Bodensee gerade hier, ganz andere Location. Möglicherweise haben wir ein paar Sekunden Verzögerung.
Ja.
Das sind irgendwelche Gewitterfronten, die zwischen dir und mir liegen.
Nein, da liegen keine
Gewitterfronten. Sei nicht irritiert.
Es liegen keine Gewitterfronten. Ich weiß, was du meinst. Es ist, wenn, dann ist es nur wegen des Wetters.
Wegen des Wetters?
Ja.
Oh, ey, es ist fast ESC. Noch eine Woche bis zum ESC. Das ist wirklich, wirklich aufregend. Und weißt du, was ich gesehen habe? Oh, das vielleicht ganz vorneweg. Ich habe mal wieder eine ABBA-Doku gesehen. In der ARD-Mediathek gibt es eine richtig gute ABBA-Doku. Ich habe ja alle gesehen, die es so gibt, diese zwei, drei üblichen, die auch immer wiederholt werden. Die war aber relativ cool. Die war noch mal ganz anders. Und ich war wieder mal erstaunt zu hören, und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst warst, dass ABBA ganz lange Zeit so kein gutes Image hatten. Also in England schon mal gar nicht, wo sie den Eurovision Song Contest damals ja gewonnen haben. Aber auch, dass sie, ich bin immer wieder erstaunt zu hören, dass sie auch am Anfang in Schweden einfach belacht wurden. Obwohl sie schon erfolgreich waren. Obwohl sie den ESC gewonnen hatten. In Schweden waren sie immer noch, keine Ahnung, die wurden betrachtet als so quasi minderwertige Musik. Und das hat ihnen auch Probleme gemacht. Gerade in Deutschland, glaube ich, haben wir sie von Anfang bis Ende geliebt. In England überhaupt nicht. Es dauerte auch ganz lange, Amerika sowieso. Und die Schweden mochten sie nicht. Das ist so, als würde man Modern Talking hören oder sowas. Aber wusstest du auch nicht?
Nee, weil ich ganz im Gegenteil gedacht hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gedacht, dass die in Schweden schon immer oder spätestens auch seit dem ESC-Gewinn Nationalhelden waren und dass man sagte, aber Spitzenband. Ja,
ja. Und ich habe das auch schon mal gelesen in dem Buch, das habe ich vor einiger Zeit ja mal gelesen. Und auch da war ich schon überrascht. Jetzt sah ich das hier in dieser Doku und war wieder überrascht, weil man sich das nicht vorstellen kann. Oder das ist teilweise, ich meine, guck mal, als das Wooly-Woo-Album rauskam, als die Album rauskam, wir in Deutschland, wir waren doch einfach nur begeistert. Die waren doch einfach nur Superstars, jede Woche in der Bravo und sowas. Aber gerade in England, dieses The Album lief total schlecht in England. Weil zu der Zeit wilder Rock'n'Roll einfach gefragt war. Die Sex Pistols waren ganz oben auf Nummer 1.
Ach so.
Und aber irgendwie teilweise so Platz 20 bei den Albumcharts. Und die Album war auf dem Höhepunkt quasi. Und das hat mich echt überrascht. Und da wurde ein Tontechniker von den Sex Pistols wurde zitiert. Von den Sex Pistols. Die fuhren dann durch die Gegend und die hatten eine Kassette. Da war ein Song drauf und das haben sie immer wieder von vorne gehört. Und es war bei Dancing Queen.
Nee.
Also die Sex Pistols selber haben Dancing Queen gehört.
Aber weißt du was, ich habe das noch nie verstanden, wie ernst man Charts nehmen soll. Also wenn du sagst, die Sex Pistols waren ganz oben, das bedeutet ja nicht, dass jeder zweite Mensch in England in dem Fall eine Sex Pistols-Platte hatte. Und auch heute, wenn ich mir Charts angucke, da sind Leute zum Teil drin, deren Musik ich gar nicht kenne. Und das kann ja nicht allein an Verkäufen oder jetzt Klicks oder Downloads oder I don't know liegen. Ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist und wie schnell man von solchen Zahlen auf ein Gefühl oder so schließen kann. Aber wenn das so ist, wenn in der Doku auch gesagt wurde, die waren einfach nicht angesagt, ist das vielleicht doch ernst zu nehmen.
Ja, total. Ich meine, heute kommst du ja in die Charts mit ein paar Klicks schon oder ein paar Verkäufen.
Okay.
Damals
hatte
das noch große Aussagekraft. Aber heute brauchst du ja wirklich, also relativ gesehen, nicht viele Verkäufe, um zum Beispiel Platz 1 zu machen.
Okay.
Das war damals ganz anders, als es ja wirklich nur um Verkäufe ging. Und wenn die Sex Pistols auf 1 waren, haben einfach die Leute die Platte ohne Ende gekauft. Warst du jemals Sex Pistols-Fan? Never mind the Bollocks.
Nein,
ich glaube, ich war
zu
spät dafür dran. Es sagte mir gar nichts.
Mein Zugang war, wenn überhaupt, dann so über die Mode, dass ich dachte, aha, als ich Vivienne Westwood das erste Mal so auf dem Schirm hatte und dachte, ah, okay, die sieht auch da einen Modeaspekt, auch in so einer in so einer Musikrichtung, in so einem Genre. Aber das Problem war, dass ich nie ganz verstanden habe, wie man sagen kann, fuck the system, aber das System nicht verlässt. Weißt du, was ich meine?
Wolltest du das System fucken denn damals? Hattest du jemals so eine Phase?
Ich hatte überlegt, auch ob das was für mich ist, das System zu fucken. Aber dann habe ich so gedacht, nee, es ist ja gar nicht meins. Es entspricht ja gar nicht so meiner Grunddisposition. Ich bin ja gar nicht so, ich finde ja nichts so, also heute finde ich einige Sachen sehr, sehr schlimm politisch. Aber damals habe ich so gedacht, nö, ich finde es eigentlich alles dufte soweit. Ich meine, ich war ja auch Team Aber, Chrissy. Ich habe da, das ist ja, das Gegenteil von fuck the system. Aber ist einfach reine, lass kuscheln, lass über Gefühle sprechen, weißt du?
Was konntest du mit Punkern anfangen? Also als wir beide jung waren, da kamen ja die Punker ganz groß. Ja. Ich wohnte in Hannover zu der Zeit, da gibt es diese vor dem Bahnhof, so in Richtung Einkaufscity, gibt es die sogenannte Passarelle. Also du hast oben links und rechts die Geschäfte und unten auf einer unteren Ebene gab es nochmal so Geschäfte. Und die war einfach voller Punker. Ich glaube, das war das Zentrum in Deutschland, hat man uns damals gesagt. Die Punker in Hannover, in der Passarelle. Ja. Ich konnte damit natürlich überhaupt nichts anfangen. Ich weiß aber nicht, ob ich Angst vor denen hatte oder so. Aber ich konnte nichts anfangen damit. Und du auch nicht, oder?
Null, Punker. Null. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe mich aber auch wahrscheinlich nicht genug damit auseinandergesetzt. Vielleicht hätte ich es dann verstanden oder sogar gut gefunden. Aber das sprach mich überhaupt nicht an. Ich fand das so, aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube, du und ich, wir sind ja so positive Kerlchen, sage ich mal, ja? Wir finden ja erstmal die Sachen schön. Wir möchten ja auch erstmal jemanden okay finden, bevor wir ihn blöd finden. Wir gucken uns den Menschen ja, wenn es geht, an oder gucken uns eine Situation an. Wie soll ich denn da Zugang haben, Chrissy, wenn irgendjemand behauptet, alles ist scheiße?
Auf jeden Fall. Aber hatten dann auch in Amerika, haben sie es ja versucht, sie hatten dieses sogenannte Disco-Album, auch mit Voulez-Vous. Und es kam aber wirklich in den USA zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, denn es gab die Nacht, in der Disco starb. Und da habe ich mich gefragt, hast du jemals davon gehört? Die Nacht, in der Disco starb.
Ich weiß nur, dass das Video killed the radio star. Und ich weiß, the day that Dixie went down oder so. Aber von Disco sterben habe ich nichts gehört. Was war denn da los?
Ich habe mich schlau gemacht, denn das war erwähnt in dieser Dokumentation. Und ich hatte noch nie davon gehört. Es geht um das Jahr 1979. Ein Baseballspiel zwischen den White Sox in Chicago und den Detroit Tigers. Und in der Pause wurden Disco-Platten verbrannt von ABBA, von den Bee Gees, bekannt als die sogenannte Disco Demolition Night. Da ging alles drunter und drüber. Die Spieler mussten sehen, dass sie nicht von umherfliegenden Bee Gees und ABBA-Platten skalpiert wurden. Also wirklich, da flogen die Vinylscheiben durch die Gegend. Es gab Uniformierte in Militärjeeps, die auf den Rasen gefahren sind. Es wurden 20.000 Schallplatten in die Luft gesprengt. Das war völlig panisch, das Ganze damals. Die Mannschaften haben sich vor Randalierern verbarrikadiert. Überall flogen Vinylsplitter rum. Es gab Bierpfützen. Es geriet alles komplett außer Kontrolle. Und das Ganze war als sogenannte PR-Aktion geplant, eine Anti-Disco-Aktion, und zwar von einem Radiosender dort. 12. Juli 1979 sollte eigentlich ein Werbegag sein und wurde die größte Promotion-Katastrophe in der Geschichte des Baseballs, denn zigtausende Menschen haben dieses ganze Stadion zerstört und möglicherweise ein ganzes Musikgenre. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass ein so ein Abend da irgendwie Einfluss drauf nimmt. Aber die Geschichte dahinter ist wirklich interessant und lässt anderes vermuten. Dahinter steckte Steve Dahl, das war so ein Rock-DJ aus Chicago. Und zu der Zeit war alles Disco. Village People, Chic, Chic Le Freak. Hast du auch gesungen auf der Bühne schon, oder?
Ah, Freak Out. Wo ein Bekannter von uns ja immer Afrika gesungen hat, gedacht, das heißt Afrika, das Lied, aber es heißt Freak Out.
Im Kino gab es Saturday Night Fever mit John Travolta und so weiter. Und er hasste Disco generell und wurde dann Weihnachten 78 von seinem Sender entlassen, denn dieser Sender wollte nur noch Disco statt Rockmusik spielen. Und fortan hatte er eine Mission. Er hasste Disco und sagte in einer Talkshow später mal, weil ich keinen weißen Dreiteiler finde, der mir passt. Das war so seine scherzhafte Begründung. Und sein Hass auf Disco kam natürlich ganz gut an bei einigen Rockfans, die das authentisch fanden. Die wollten lieber Kiss, I Was Made for Loving You. Nee, Quatsch, die Sache war,
I Was Made for Loving You ist ja ein Disco-Song.
Dafür,
nein.
Dass die so auf Disco gemacht haben. Die hassten die Rolling Stones, dass die mit Miss You da aufgesprungen sind auf diesen Zug. Und er hat dann bei einem Rocksender, bei dem er angestellt wurde, täglich irgendwelche Disco-Platten zerkratzt mit einer Nadel und hat dann Explosionsgeräusche dazu gespielt. Die Hörer fanden das natürlich total lustig. Und das hat ein PR-Manager der White Sox gehört und meinte, okay, diese Aktion hat Potenzial. Die White Sox hatten furchtbare Probleme, weil sie einfach viel zu wenig Zuschauer hatten. Da gingen 45.000 rein. Sie hatten aber immer nur so 10.000 Zuschauer und der suchte nach einer PR-Aktion. So, und dann hat der Typ, dieser PR-Manager gesagt, okay, ich hätte auch meinen eigenen Vater angezündet, wenn das Zuschauer angelockt hätte. Und er machte einen Deal mit diesem Radiosender. Die hatten so einen Doubleheader, weißt du, wo sie nachmittags das erste Spiel machen, dann ist ein bisschen Pause und dann kommt das zweite Spiel. Und in dieser Pause war denn die Idee, dass die Leute alle nur 98 Cent Eintritt zahlen, die eine Discoplatte mitbringen. Und diese Discoplatte würde dann in der Pause gesprengt werden. Und das wollten die Leute natürlich. Eigentlich wollten sie nur eine Mülltonne sammeln und die dann anzünden. Aber es kamen einfach 20.000 Discoplatten rein. Die haben sie dann angesammelt. Die wurden wie Frisbees, wurden die aufs Feld geworfen, auch nachdem das Spiel schon angefangen hatte. Und da sagte einer der Spieler, sagte noch, ein Album blieb neben meinem Fuß im Boden stecken und ich sagte nur, heilige Scheiße, die Village People hätten mich fast getötet. Das ist jetzt natürlich amüsant, aber die Geschichte ist eigentlich nicht amüsant und es gab einen Blitz, es gab einen Knall, eine Explosion, Kisten flogen übers Feld, überall Vinylsplitter. Es war wirklich, und einige Spieler kritisierten auch, dass es sich anfühlte wie eine Nazi-Bücherverbrennung in der Tat. Auf jeden Fall Randale, die Menschen stürmten auf das Feld, die rissen die Sitze raus, die Baseballspieler mussten ihre Ausrüstung verteidigen. Teile des Feldes wurden abgebrannt, teilweise wurde der Rasen ausgegraben, überall lag Müll. Das Spiel wurde abgebrochen. Und die Bee Gees, hat er mal erzählt, haben ihm tatsächlich die Schuld gegeben, er habe Disco getötet, was er wiederum als Triumph angesehen hat. Und in der Tat wurden daraufhin viele Disco-Bars oder Diskotheken, wie man es ja nannte, wurden zu Country-Bars umgebaut. Und die Plattenfirmen haben plötzlich Angst bekommen aufgrund dieser Aktion und sie hörten damit auf, Disco-Künstler unter Vertrag zu nehmen. Und Anfang der 80er war Disco damit tot. Und die Disco Demolition Night, ich hatte noch nie davon gehört. Ich meine, damals gab es kein Internet, 1979, als wir Hit House mit Herz gehört haben. Hattest du eine Hit House mit Herz?
Nein, hatte ich nicht. Aber ich hab genau die zwei Songs, die du genannt hast, als angenehm empfunden von Bands, klar, mit denen ich nichts anfangen konnte. Ich fand Miss You von den Rolling Stones total gut und ich fand I Was Made for Loving You von Kiss total gut. Den Rest nicht. Ich habe dann jeweils die Platte gekauft und gemerkt, oh nein, ich finde diese Band eigentlich ganz schrecklich. Ich habe ja mein Geld gespart, ne, und bin zum Plattenladen gegangen bei uns im Ort und habe mir genau diese Platten gekauft und gemerkt, oh nein, das ist ja gar nicht mein Geschmack. Oder auch so Songs, die eigentlich, also Pop-Songs, die aber eigentlich von RockkünstlerInnen waren, da bin ich in die Falle jedes Mal getippt. Ich habe mir auch eine Platte von Kim Carnes gekauft, weil ich Betty Davis Eyes so toll fand und dachte, ah, das ist so ein bisschen groovy und so. Und der Rest der Platte war furchtbar, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Linda Ronstadt habe ich mir auch eine Platte gekauft, weil ich einen Song gehört hatte, den ich mochte. Aber man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Du und ich, wir haben keinen Zugang zu, naja doch, du warst auch schon bei, du findest auch Rockmusik gut, aber ich nicht.
Naja, ich habe damals Heavy Metal dann noch gehört. Ja. In der Zeit, also Scorpions sowieso, die kamen ja auch aus Hannover, wo ich gewohnt habe zu der Zeit. Iron Maiden fand ich auch ganz cool. Hier British Steel. Wie heißt die Band? Also Uriah Heep fand ich auch cool. Status Quo sowieso, auch wenn die ein bisschen poppiger waren. Wie hießen die mit British Steel?
Keine Ahnung.
Oh, nee. Also Def Leppard fand ich dann auch natürlich ganz cool.
Echt? Das ist, da kann ich nichts mit anfangen, mit so Rock und Hardrock und nicht. Metal und Heavy Metal, das war alles, ich habe es ja versucht, ich wollte ja auch Teil einer Jugendbewegung sein, aber ich fand die Musik einfach kacke.
Judas Priest war British Steel.
Okay.
Fand ich mega. Also, die Sache ist ja so, die letzten 2 Jahre ungefähr hatte ich dieses ABBA-Thema abgehakt. Und ich wollte ja immer Björn und Benny oder natürlich idealerweise Anita und Frieda treffen. Aber jetzt habe ich gesagt, okay, die sind jetzt auch alt geworden, jetzt haben sie immer ein cooles Album gemacht, aber jetzt ist dann auch irgendwie gut. Aber ich sag's dir ehrlich, als ich die Doku wieder gesehen habe, habe ich nur gedacht, eigentlich will ich die doch treffen. Eigentlich will ich die doch treffen. Und wenn ich bedenke, dass du vor einem halben Jahr mit Björn in irgendeinem Café in Köln gesessen hast und mit ihm geschnackt hast, es ist wirklich, das ist so krass.
Ja, aber ich kann dir sagen, mein Gefühl war ja so, ich weiß nicht, inwiefern wir da ähnlich ticken, mein Gefühl war so, dass ich das nicht fassen konnte, dass ich in einem Raum mit ihm war. Denn das Interview, das ich mit ihm geführt hatte, damals als kleines Kind, das zählt ja nicht. Da war ich ja noch nicht richtig bei Sinn, da war ich Fan, ja, ohne zu wissen, was Fan bedeutet. Und jetzt weiß ich ja, wie sehr ich ihn verehre, wie sehr ich die Musik von ABBA liebe, bis auf zwei Songs. Ich brauche die Musik ja. Und das ist ja ein Gefühl, das man dann erst später auch so erkennt. Und das zu wissen, als ein Mensch, erwachsener Mensch, jemandem gegenüber zu sitzen mit genau diesem Gefühl, das tat mir auch leid, weil ich das bestimmt auch ausgestrahlt habe, wie sehr ich ihn verehre. Und das ist ja fürs Gegenüber ganz ätzend. Also denn niemand braucht das, diese Verehrung so zu spüren. Das sind, glaube ich, echt, weiß ich nicht, wer will das spüren? Das ist nicht schön. Man möchte Respekt spüren und man möchte Begeisterung spüren, aber Bewunderung und so ein richtiges, also ich habe immer noch nicht Baby Reindeer gesehen, diese Serie, in der es darum geht, dass ein Typ eine Stalkerin hat, ne? Das ist gerade der Superhit. Aber das Gefühl an sich ist ja bescheuert und unangenehm zu merken, da ist jemand voller Liebe, obwohl man da gar nicht von Liebe reden darf, weil man einander ja gar nicht kennt.
Ja, klar, aber das, ja, aber
die ich musste mich ganz doll an, ich musste mich anstrengen, normal zu wirken, weißt du, was ich meine? Und das ist schon mal schlecht, wenn es nicht so ganz natürlich ist, weißt du, wenn du und ich, wir können voreinander alles machen, wir können traurig sein, wir können schweigen, wir können Scheiß reden, wir können alles, aber das kann ich doch nicht vor Björn. In Benny war ich ja noch mehr richtig verliebt, ich war als Mädchen richtig verliebt, das ist ja ein Gefühl, ja?
Ja, aber mich wundert ehrlich gesagt, dass du diese Ehrfurcht hast. Ich zum Beispiel, ich habe das gar nicht. Also wenn ich jemanden treffe, den ich auch wirklich richtig cool finde, ich kann mich komplett normal mit diesen Menschen unterhalten. Es macht mir überhaupt gar nichts aus. Also ich bewundere ja auch Menschen und zwar ganz viele. Mhm. Aber diese Ehrfurcht habe ich irgendwie nicht. Und ich finde das so interessant, dass die du natürlich reihenweise permanent mit irgendwelchen super prominenten Personen zu tun hast, die dich ja wiederum auch noch alle toll finden, dass du immer noch so ein bisschen diese Ehrfurcht hast. Ich finde das total interessant.
Naja, das ist eine ganz emotionale Sache. Wenn mich jemand so glücklich macht, wie ABBA, wie soll ich denn da nicht ewig dankbar sein? Und Dankbarkeit ist ja so ein richtig fettes Gefühl und das siehst du einem auch an und einer. Wenn jemand dankbar ist, das kann man nicht verstecken und ich strahle das bestimmt aus. Und allein das Bewusstsein oder auch die Auseinandersetzung damit, oh Gott, ich strahle das bestimmt aus, es könnte auch unangenehm fürs Gegenüber sein, macht mich schon unsicher und dann bin ich verkrampft.
Guck mal, und dieser Gedankengang fehlt mir. Und das ist vielleicht aber auch ein bisschen auch eine weibliche Sache, sich quasi zweimal mehr Gedanken um die Ecke zu machen. Vielleicht. Ja, ich glaube, wenn ich Anita zum Beispiel treffen würde heute, die ja gar nicht mehr so im Rampenlicht ist wie jetzt Björn oder Benny, die sich ja dann wieder rausbegeben haben und die das ja auch glaube ich, ganz gerne machen und da total entspannt sind, ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt bekommen.
Ja, aber da haben wir es doch. Da ist doch genau das Gefühl. Da haben wir es doch. Doch nicht entspannt und unverkrampft.
Nee, aber wenn ich es überlebe, den Moment, ab da ist alles normal. Ach so. Weil die ist ja der normalste Mensch von der Welt. Die ist ja auch nicht groß, die ist ja nicht Glitzer. Und das mag ich ja auch so an der, dass die mit dem ganzen Scheiß eigentlich nie was zu tun haben wollte. Das finde ich ja hochsympathisch, dass die eigentlich nur bei ihren Kindern sein wollte die ganze Zeit. Und die hatten ja ihr erstes Kind, bevor aber groß wurden. Die hatten ja das erste Kind schon, bevor Waterloo kam. Habe ich jetzt auch wieder gehört. War mir auch nicht klar. Ich finde das ja total sympathisch, wenn man einfach diesen ganzen Rummel überhaupt nicht mitmachen möchte. Ich habe auf jeden Fall dann noch mal wieder gegoogelt im Netz, kurz ekosiert, was Anita so macht, wie es ihr geht zurzeit. Man weiß ja, dass sie Musik macht und sie hat ja auch Spaß, mal wieder ein bisschen im Studio zu stehen. Aber es ist natürlich alles sehr ruhig. Sie hat ganz viele Tiere, lebt auf irgendeiner Insel weiter in Schweden mit lauter Hunden, Katzen, Hühnern, 30 Pferden, spielt mit den Enkeln ganz gerne. Und dann habe ich nur gelesen in diesem einen Interview von vor ein paar Jahren, und das fand ich so süß, dass zum Schluss, abgesehen davon, dass sie sich ja über alles Sorgen macht im Vorfeld, ne? Wenn sie einen Termin hat oder so, macht sich immer vorher Sorgen um alles, das ist in ihr so drin. Abgesehen von dieser Neigung, sagt sie, geht es ihr sehr, sehr gut. Und dann der Satz, wenn ich sehr viel Make-up drauf habe oder sehr schön angezogen rausgehe, dann erkennen mich mehr Leute, sagt sie. Aber so im Alltag oft auch nicht. Schweden sind sehr zurückhaltende Menschen. Und ab und zu, sagt sie, kommt einfach mal irgendein Mensch zu mir und sagt einfach nur, thank you for the music. Und geht dann wieder. Und das finde ich sehr schön. Ey, wie geil ist das? Und das könnten wir beiden aber auch machen. Einfach nur hingehen und sagen, thank you for the music.
Ja.
Und wir gehen zurück.
Ja, ja.
Und die Agneta, die ist ja auch Songschreiberin immer gewesen, ihr Leben lang. Für ABBA hat sie nie was gemacht, weil sie keine Zeit hat, hat sie gesagt. Weil sie sich ja immer um die Kinder gekümmert hat. Oder sie hatte einfach keine Zeit zum Komponieren. Aber heutzutage macht sie das wieder. Die schreibt zu Hause, sie sitzt am Klavier und schreibt Songs. Würde man nicht vermuten, oder? Bei Agneta.
Aber schön.
Aber da kommt aber die eigentlich her. Die hat früher Songs für andere Künstler geschrieben. Als sie ein Superstar war in Schweden, schon bevor ABBA kam. Okay, das jetzt einfach nur von mir. Ich finde diese ABBA-Doku, das ist eine wirkliche Empfehlung. Ich fand die echt cool, weil da waren viele Bilder, viele Szenen, die ich so noch nie gesehen hatte. Auch Fotos, die sie gezeigt hatten, hatte ich noch nie gesehen. Hatte von dieser Disco Demolition Night nie gehört. Erstaunlich.
Und das ist eine neue Doku? Ist die ganz aktuell?
Die ist, glaube ich, relativ neu. Also sie hat jetzt so letzte Entwicklung, hat sie nicht mit drin. Aber ich glaube trotzdem, es ist sogar eine Co-Produktion zwischen mehreren deutschen Sendern und aber auch der BBC. Also sie ist im Original auf Englisch gemacht und dann ein bisschen so rüber synchronisiert. Das ist ein bisschen nervig, aber trotzdem total lohnenswert. Also ich fand es richtig cool. So, erzähl mal bitte ganz kurz, hier, es war jetzt ein bisschen ein sehr langer Einstieg hier, aber mit ABBA macht man nie was falsch und jetzt bin ich schon wieder im ABBA-Fieber.
Ich gehe mit dir jetzt in eine Welt, die mir eigentlich auch verborgen ist, schon immer war und es auch bleibt, die mich aber dennoch fasziniert. Ich gehe mit dir in die Welt des Schachspielens.
Interessant.
Du weißt, dass ich diese Faszination habe für Magnus Carlsen. Ne? Magnus Carlsen, ich glaube, als ich die Doku gesehen habe, war es endgültig um mich geschehen. Die ist nun wirklich schon einige Jahre alt und Magnus Carlsen ist nun auch schon weit über 30 oder ist Mitte 30 jetzt. Aber Magnus Carlsen galt viele, viele Jahre als super Wunderkind, als er noch klein war. Und der war Schachweltmeister 10 Jahre lang, von 2013 bis 2023. Als 20-Jähriger ging das so los mit dem wirklich, mit dem riesigen Welterfolg. Aber schon als kleines Kind hat ja sein Vater festgestellt, der hat irgendeine Begabung. Erst tippte man darauf, dass er leicht autistisch sei, weil er sich so in sich zurückzog. Und dann hat der Vater immer gesagt, ach komm, wir geben dem einfach was zu tun. Und dann gucken wir mal. Und tatsächlich war es so, dass er ganz schnell, als ganz, ganz kleines Kind schon Puzzles ganz schnell gelöst hat, ganz schnell Rätsel gelöst hat, auch mit Zahlen gut umgehen konnte. Und dann haben die Eltern klugerweise irgendwann festgestellt, Schach ist das Richtige für ihn. Und dann war er ja so sehr erfolgreich. Und es gibt ja diese eine Geschichte, die nicht zu fassen ist. Mit 4 war das. Mit 4 Jahren hat sein Vater ihm, zumindest findest du in jedem Interview, mit 4 Jahren hat sein Vater ihm eine große Lego-Kiste gegeben und da stand drauf, ab 10, da ging es darum, einen Zug zusammenzubauen und den hat dieser kleine 4-jährige Junge, wir müssen alle kurz mal überlegen, ne, mit 4 kannst du noch nicht viel, da kannst du gerade auslaufen und kannst schon ein bisschen erzählen, aber das war es dann auch schon. Und eigentlich willst du nur spielen. Und der war 4 Jahre alt und hat diesen Lego-Zug, der ab 10 eigentlich vorgesehen war, den hat er innerhalb von 6 Stunden komplett zusammengebaut. Ein 4-jähriges Kind. So, und dieses eine Ding, das auch unbeschreiblich ist, alleine wenn man sich das vorstellt, dafür müssen die Lieblinge jetzt gar nicht irgendwie Filmmaterial gesehen haben. Er hat gegen mit 25 mit verbundenen Augen gegen 10 Hochklassespieler gespielt. Die saßen im Kreis an Tischen. Er hatte die Augen verbunden und hat mit dem Rücken zu den Brettern gestanden, hat angesagt, was sein Zug ist, denn er bekam angesagt, was deren Zug gewesen war. Und dann ist er zum nächsten gegangen. Da saßen 10 Hanseln im Kreis. Der hat sich also alles gemerkt. Christi, ich weiß überhaupt nicht, ich kann mir ja jetzt nicht mal merken, ich könnte ja jetzt gar nicht mal wiederholen, wie die Mannschaften, doch, Red Sox. Aber ich weißt du?
Nee, White Sox waren das.
So, siehst du, schon bin ich raus. Ich kann mir nicht Red mal die Sox Farbe von den Socken. Okay, ich kann mir nicht mal die Farbe von den Socken merken, von den Disco-Zerstörern da. Und ganz sympathisch, anschließend, ne, als er natürlich alle 10 besiegt hat damals mit Paaren 20, mit verbundenen Augen, in Harvard war das. Anschließend waren die nicht beleidigt, die anderen 10, was man ja denken könnte, sondern 9 von ihnen haben gesagt, nach diesem Event, ja, da bist du ja auch im Eimer anschließend als normaler Mensch, nach dem Event haben 9 von den 10 gesagt, kannst du mir bitte mein Schachbrett unterschreiben? Und einer hat gesagt, cool. Sag mal, wenn du irgendwann Zeit hast, kannst du mir die Züge vielleicht aufschreiben, die wir gemacht haben, du und ich? Und dann hat er kurz überlegt. Er hat ja manchmal so, auch wenn man Aufnahmen von ihm sieht, manchmal weiß man gar nicht, wo ist er mit seinem Kopf. Der ist ja in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Universum. Und dann hat er alles gemacht, hat alles unterschrieben und hat diese Züge, hat sich hingesetzt, zack, 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 alle Züge aufgeschrieben. Und die lagen ja nun schon einige Zeit zurück, ne? Aber der hat en Detail das alles wiedergeben können. So, jetzt musst du dir vorstellen, es gibt gerade wieder eine Sensation. In der Schachwelt gibt es immer wieder Sensationen. Und die aktuelle Sensation ist 9 Jahre alt und heißt Borana Sivanandan. Und lebt in London. Ist indischer Borana. B-O-D-H-A-N-A. Borana.
Mann oder Frau?
Ein Mädchen. 9 Jahre alt.
Klar, noch nicht Frau. Okay.
Und lebt in London, ist indischer Herkunft. Vater ist IT-Berater. So, wie kommt es dazu, dass ein 9-jähriges Mädchen so sensationell Schach spielt, dass es jetzt auf der Weltrangliste der Schachspielenden unter 9, beziehungsweise um 9, plus unter 9, auf Platz 1 ist? Wie kommt es dazu? Mich interessieren ja immer die Werdegänge. Wie kommt das dazu? Und ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, stand auch jüngst in der Süddeutschen, und habe ein entzückendes Video gesehen. Da war sie allerdings erst 8. Da hat sie, das weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat, BBC oder irgendjemand, hatte diese tolle Idee, sie zusammenzubringen mit jemandem, der das schon ein paar Jährchen länger macht als sie. Da war sie, wie gesagt, noch 8, und sie hat Peter Lee kennengelernt. Und diese Aufnahme, die ist wirklich hinreißend. Und dieser ältere Herr, der schon fast 80 war, also 10 Jahre, 10-mal so alt wie sie, 79, die beiden haben ein paar Partien gegeneinander gespielt. Und sie ist nun nicht wirklich, wie sie sich für eine 8-Jährige gehört, die ist ein bisschen zurückgenommen, wenn sie in so eine Situation kommt, wo Kameras sind und wo so ein älterer Herr ist. Aber sie ist natürlich in ihrem Element, sobald sie Schach spielen darf. Und dann sitzen die beiden sich gegenüber, das 8-jährige Mädchen, der 79-jährige ältere Herr, der britischer Meister war im Schach, Peter Lee. Die sitzen sich gegenüber und spielen schweigsam. Und das ist so süß zu beobachten. Dieses kleine Kind, das immer so eine leichte Motzigkeit im Gesicht hat und immer so aufgestützt da ist, ein zuckersüß. Und dann dieser ältere Herr, ja, der wirklich grübelt und du siehst richtig, wie es bei dem rattert. Und beim dritten Spiel, die spielen, glaube ich, 3 oder 4 Partien gegeneinander. Und bei der letzten Partie ist dann so eine, in diesem kleinen Film, der ist nur 10 Minuten lang, kann man aber sich angucken bei YouTube. Siehst du, wie dieses Mädchen, wie beide so innehalten, und dann ist die Kamera auf dem Gesicht des Mädchens und dann flüstert die kleine Borana, check. Und er reagiert nicht. Und sie sagt nochmal, und er reagiert immer noch nicht. Und dann flüstert sie so ganz süß, Peter, check. Und weist ihn darauf hin, dass er gerade da wahrscheinlich in die Falle tappt. Und also Schach, ne, kurz vor Schachmatt. Und gewinnt dann aber auch diese Partie. Und das ist so süß zu sehen. Und jetzt will man natürlich wissen, warum spielt dieses Kind so gut Schach? Wann wurde das klar und wem wurde das klar? Und die Geschichte ist folgende. Die sind 2007 ist die Familie von Südindien nach London gezogen. Kleine Wohnung, ne? Eltern mit 3 Kindern haben sich zu 5 ein Schlafzimmer geteilt. Und irgendwann kam dann in der Pandemie der Plan, nee, wir packen das hier nicht, wir gehen zurück nach Indien. Aber dann, und auch da, du und ich, wir glauben ja nicht an Zufälle, aber dann ergab es sich so, dass die beiden Zwillingsgeschwister von Borana völlig unverhofften Platz bekommen haben an der öffentlichen Schule. Da hatten sie sich angemeldet, sah schlecht aus, Warteliste, bums, bekommen die beiden Platz. Und es kam zu diesem Moment, wo Dana fand das kleine Schachpferdchen. Es begab sich nämlich, dass ein Kumpel vom Vater von Bodana in der Pandemie ein paar Sachen bei denen geparkt hat, gesagt hat, hier, ich habe so ein paar Krempel, ich weiß nicht, ob ich auch zurückgehe nach Indien oder wie auch immer, habt ihr Platz für ein paar Kisten von mir mit Gerümpel? Ja klar, hier, stell in die Garage. So. Und irgendwann war Bodana da auch unterwegs in der Garage und da fiel wohl so ein kleines Pferd raus, ein Schachpferd. Und das hob sie auf und sagte zum Vater, kann ich das haben? Dann sagte der Vater, nee, das gehört zu einem ganzen Schachspiel. Und ja, sie wusste nicht, was das ist und sagte, ja, wie, kann ich das Pferd nicht haben? Nee, das kannst du nicht haben, wenn überhaupt, dann können wir uns jetzt vielleicht aus der Kiste das Schachspiel rausnehmen, aber da musst du schon Schach lernen, wenn du an dem Pferd so interessiert bist, dann musst du schon, ja, und so ging das los. Dann hat sie das gelernt während der Pandemie und war hervorragend, spielte immer besser, immer besser, immer besser. Dann wurde sie angemeldet bei Meisterschaften und bestand das, hatte kein Lampenfieber, hat das gut hingekriegt. Jetzt ist sie 9 und auf dem Weg, ist jetzt schon ein kleiner Superstar. Und die kleine Ortschaft, aus der sie kommen, war dann im Harrow Chess Club. Ich weiß gar nicht, ob man dann irgendwann da aussteigt, wenn man zu größerem sich berufen führt. Aber die ist ein kleiner Superstar jetzt. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, weil ich immer so dachte, wie heißt denn das auf Englisch? Wie haben die das denn auf Englisch erzählt? Haben die da Horse gesagt oder wie heißen denn die Schachfiguren eigentlich im Englischen? Ah. Die heißen ja so ein bisschen anders, ne?
Wie heißen die? Ich habe keine Ahnung.
Naja, was bei uns der König ist, ist im Englischen?
Der Duke?
Der King. Da ist noch alles in Ordnung. Okay. Was bei uns die Dame ist, ist im Englischen?
Die Dame.
Die Queen. Also wir haben King und Queen.
Okay.
So, jetzt, wo ich Pferd sage, da geht's ja schon los. Ich spiele ganz schlecht Schach, ich kann das kaum. Das Pferd heißt ja eigentlich Springer. Und das heißt im Englischen Knight.
Oh. Ach, das ist ja komisch. Also Ritter letztendlich.
Ja. Und der Turm ist der Rook. Und der Läufer ist der Bishop, was ich viel, viel, viel logischer finde, denn der hat ja da ist ja so eine Kugel, so ein Bommel oben drauf und da sehe ich so eine Bischofsmütze. Der heißt bei uns Läufer, ne? Also ganz, und der Springer, ne? Der Springer, der bei den, der im Englischen Knight ist, der heißt im Italienischen Cavallo.
Ja, das Pferd wieder.
So, da finde ich das total logisch. Warum sagt man im Italienischen denn Cavallo? Warum sagen wir nicht auch Pferd und im Englischen dann Horse?
Wir sagen doch Pferd.
Nein, wir sagen Springer.
Ah, wir sagen Springer. Ja, du hast völlig recht. Der Läufer ist ja der Läufer.
Der Läufer ist der Läufer, der Bishop.
Du hast recht, und der, wir sagen Springer.
Was heißt denn, was heißt Alfiere? Was heißt Alfiere?
Oh, das weiß ich nicht. Alfiere.
Denn das ist der Läufer, im Italienischen heißt er Alfiere. Mit dem Cavallo, das habe ich mir schon gedacht, dass das Pferd heißt. Aber was heißt bitte Alfiere? Im Französischen Cavalier und im Italienischen Cavallo.
Du weißt, was Alfiere, deswegen kenne ich es nicht. Das ist der Bischof. Ich gucke es gerade nach.
Okay,
der
danke.
Bischof ist der Alfiere, habe ich noch nie gehört.
Bei uns der Läufer, im Englischen Bischof und im Italienischen auch Bischof, Alfiere. Interessant, ne? Und eine Zahl wollte ich dir zum Schluss noch sagen. Das finde ich so interessant. Habe ich die aufgeschrieben? Also, naja, das muss ich jetzt irgendwie aus dem Kopf sagen. Wo sind denn hier die Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe? Na, es gibt einfach so und so viele Kombinationen, so und so viele Möglichkeiten, einen Zug zu machen, so und so viele Millionen Möglichkeiten, eine Figur vom einen aufs andere zu schieben, so und so viele Tausende von Möglichkeiten zu eröffnen. Und da habe ich wieder festgestellt, dass ich nicht weiß, wann es eine Billion ist und wann es eine Trillion ist. Und ich weiß das ja alles überhaupt nicht. Und im Englischen ist es ja auch alles wieder anders. Also du weißt, die 1 mit den 6 Nullen ist die Million, ne?
Mhm.
Die 1 mit den 9 Nullen ist?
Eine Billion.
Eine Milliarde.
Ach so, die Milliarde kommt erst vor der Billion. Stimmt.
Dann kommt die 1 mit den 12 Nullen, das ist die Billion. Dann kommt die 1 mit den 15 Nullen, das ist die Billiarde. Dann kommt die mit den 18, das ist die Trillion. Und dann kommt die mit den 21, das ist die Trilliarde. Mit 24 Nullen ist dann schon, das kann man sich mit der 4 vielleicht merken? Nee. Dann kommt die Quadrillion, 27 Nullen, Quadrilliarde. Und dann sind wir, da sind wir so in dem Bereich der Möglichkeiten an Schachzügen, weißt du? Wie, und dann habe ich dieses Mädchen beobachtet, wie es gespielt hat. Mit einer Ruhe ist ihr klar, was der nächste Zug ist. Ich sitze bei jedem Zug, Chrissy, deswegen bin ich so schlecht. Ich kann das überhaupt. Ich sitze da und schaue minutenlang aufs Brett, bevor ich einen Zug mache. Weil ich doch erstmal überlege, was könnte jetzt auf der Gegenseite passieren? Was wird das zur Folge haben?
Das ist ja auch normal.
Was wird die. Ja. Ich verstehe es aber nicht, warum, wie Menschen in der Lage sind, zack, 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 zack zu machen. Und nochmal bitte zurück zu Magnus Carlsen. Der hat kein O hinten, Carlsen. Magnus Carlsen mit dem Rücken zu den anderen 10 Superspielern, alles Meister, verbundene Augen. Und der merkt sich jeden Zug, obwohl er ihn nicht gesehen hat. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber das wollte ich dir unbedingt erzählen. Also merk dir den Namen, sie heißt Bodana Sivanandan.
Und sag mal, hatte der Markus, wer war denn der Schachspieler, der jetzt so viel Ärger bekommen hat? Irgendeiner hat doch ein Turnier verlassen.
Ja, da bin ich raus.
Er meinte, der andere betrügt, da war Magnus Carlsen, aber der hat keinen guten Ruf aktuell, oder?
Irgendwas war da und irgendjemand hat, ich weiß aber auch gar nicht, ob Magnus da involviert war, dass jemand irgendwie wohl auch was im Ohr hatte und sich irgendwas hat ansagen lassen. Da gab es ja die oder irgendwelche Signale bekommen hat, I don't know. Ich weiß auch gar nicht, wie man da pfuschen soll. Wie soll man denn beim Schach pfuschen? Ich verstehe das sowieso alles überhaupt nicht. Aber irgendwas war mit Magnus, ne? Aber Magnus war ja nie ein totaler Sympathieträger. Also ich empfehle sehr diese inzwischen wirklich schon sehr alte Doku über ihn. Wenn er da so in der Ecke sitzt und auch später, wie er mit den Kontrahenten umgeht, das ist nie von einer Herzlichkeit und das ist nie herzlich. Aber dennoch hat er mein Herz irgendwie erreicht, weil er so, wenn man ihn dann mit der Familie sieht, weißt du, oder mit der Schwester, hat er also eine schöne Verbindung als Kind auch schon. Dann, das hat ihn mir sympathisch gemacht, aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, er sei unsympathisch. Aber ich bin nicht auf dem neuesten Stand, was da irgendwelche Skandale angeht. Das weiß ich nicht.
Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, er war damit involviert. Ich weiß nur, dass er vor irgendwie ein paar Wochen mal gegen einen 10-Jährigen oder so verloren hat. Magnus Carlsen.
Okay. Okay.
Aber die Kleine hat noch nie gegen ihn gespielt, oder?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen, weil ich ja mich einige Zeit wirklich für ihn interessiert habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und dann habe ich auch, ach, das wollte ich dir auch noch sagen, dann habe ich mich auch noch gefragt, warum es manchmal heißt, es ist ein Großmeister. Hast du schon mal gehört, den Begriff, ne?
Großmeister, ja, natürlich. Ich habe auch damals ich weiß es aber nicht mehr, Großmeister. Ich habe auch mit unserer besten Schachspielerin in Deutschland mal gesprochen vor einiger Zeit. Man muss so und so viele Turniere gewinnen, aber große Turniere, die irgendwie eine bestimmte Zahl haben oder eine bestimmte Wertung haben. Ja, aber also Ziel war auch, Großmeister zu werden. Aber es ist total schwer, Großmeister zu werden, oder?
Ja, du musst, also das ist ausgegeben, die Normen sind ausgegeben über die FIDE, das ist die Fédération Internationale des Échecs. Ach so, wie spricht man denn das eigentlich aus? Schach auf Französisch. Échec, ja. Also das ist Échec. Ja. Und die Kriterien sind, du musst mindestens 2 internationale Turniere gewonnen haben mit der Mindestpunktzahl. Ich kenne mich mit diesen Punkten natürlich überhaupt nicht aus. Und da geht es dann um Qualifikationen, mindestens 27, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, 27 gespielte Partien. Dann fand ich interessant, wie viele Großmeister gibt es denn aktuell? Was würdest du denken?
5.
Ich hatte keine Ahnung.
Ich auch nicht. 5?
Es gibt aktuell, das ist auf Lebenszeit, ne? Es gibt.
Ah, ja.
Und das Ganze gibt es seit 1950. Seit 1950, das geht also schon eine ganze Weile. Es gibt aktuell 1811 Großmeister. Eine Liste von 1811 Großmeistern. Davon leben aber schon über 200 nicht mehr. Ja? Aber die gibt es. Also wir machen uns ja gar keine Vorstellung. Seit 1950 wurde einfach viel Schach gespielt auf diesem Planeten. Und Indien zum Beispiel ist das absolute Schachland. Da kommen so viele begabte Kinder und Jugendliche her aus Indien, da machst du dir keine Vorstellung. Und wenn du mit der deutschen Schachspielerin gesprochen hast, die war keine Großmeisterin, die ist keine Großmeisterin?
Nee, da gab es auch furchtbare Probleme, weil sie hatte die Bedingungen erfüllt und im Nachhinein hat der Verband aber ein Turnier in der Rangordnung aberkannt und haben aber gesagt, dieses Turnier gilt dann doch nicht überraschenderweise als eines von diesen großen Turnieren mit einer gewissen Punktewertung. Und dann ging das aber vor Gericht und dann sagte man, ja, aber zu dem Zeitpunkt galt es als das. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, wie es ausging. Als ich mit ihr sprach, glaube ich, war diese Diskussion und dieser Prozess immer noch im Gang. Und ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist.
Mhm. Ja. Aber das ist ganz kompliziert, Chrissy. Da gibt es diese Punktzahlgeschichte ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann, was genau für ein Turnier das ist, da blicken wir nicht durch. Also ich hatte gehofft, dass ich dir sagen könnte, was die Kriterien sind, aber so richtig kann ich es dir nicht sagen. Ich fand nur interessant, dass es über 1800 Großmeister und Großmeisterinnen gibt, ne? Also dass das so viele sind und dass das alles an uns vorbeigeht.
Das stimmt. Und ich muss es auch korrigieren, diese deutsche Schachspielerin, und sie ist die beste Deutsche, heißt Elisabeth Pätz, kommt, glaube ich, aus Erfurt oder ihr Vater war auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ob ihr Vater irgendwie in Russland auch mal ein großer Schachspieler war, aber sie hat den Titel Großmeister wohl bekommen auch. Und das heißt aber auch, ich habe damals mit ihr gesprochen, auch Großmeister. Es heißt nicht Großmeisterin.
Okay.
Und ich meine, das war ihr egal, soweit ich mich erinnere. Das ist auf jeden Fall echt. Und die hat mal ein Buch geschrieben, in dem sie quasi von ihrer Schachleidenschaft erzählt. Und das Buch heißt, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Ich finde, das ist ein geiler
Lustig.
Titel. Ja, wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Das ist witzig. Und die war natürlich auch schon eine, die mit 5 ihre erste Partie gespielt hat. Und Vater war Großmeister in der DDR damals. So war das. Genau, und hat damals
aber wieso denn
auch
Fehler? Aber
naja, das heißt, man macht ja immer Fehler innerhalb einer Partie.
Ja.
Aber wer den letzten Fehler macht,
der
ist
verliert.
Natürlich der Fehler, der zum Schachmatt führt.
Also der volle. Aber das ist doch dafür, das müssen doch, das, die kann doch nur geniale Züge gemacht haben. Dann hat sie vielleicht gar keinen Fehler gemacht.
Ja, aber ich glaube irgendwie, na gut, wenn du keinen gemacht hast, okay. Aber es reicht nur, den vorletzten Fehler zu machen. Den letzten Fehler macht immer der verliert. Ich finde den Titel auf jeden Fall so total genial. Und der Vater hat damals seine Karriere aufgegeben, um, ich glaube, seine beiden Kinder professionell zu betreuen.
Wow.
Und ich glaube, aus dem Geschwisterchen, ich weiß nicht mehr, wer das war, da wurde, glaube ich, nichts. Aber auf jeden Fall, sie ist ganz vorne mit dabei. Als professionelle Schachspielerin. Das ist lustig.
Ich glaube, das darfst du so nicht sagen. Aus dem Geschwisterchen wurde nichts. Wenn das Geschwisterchen ein Liebling ist und das hört, das klingt ja blöd. Nein.
Nein, wurde kein professioneller. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das jetzt
ein
Bruder war oder eine andere. Auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, da auch mal reinzuschauen. Und ich glaube, die bekannteste Schachspielerin kommt, glaube ich, aus Ungarn oder so. Die heißt, meine ich, Judith Polgar. Hast du von der schon mal gehört?
Nein. Wie gesagt, es ist nur so ein, es ist ein Mini-Fenster, durch das ich gucke, in diese Welt hinein, die vor der ich tierischen Respekt habe. Und das klingt jetzt so ego-blöd. Natürlich bin ich auch fasziniert, weil ich es nicht kann, ne? Das soll jetzt nichts mit mir zu tun haben, aber ich bin einfach beeindruckt, wenn Leute so, weiß ich nicht, so umschalten, abschalten, anschalten können. Das beeindruckt mich sehr. Das ist ja, und das ist einfach greifbarer als zum Beispiel das, was Wissenschaftlerinnen leisten. Das kann ich, da kann ich nicht drauf gucken und applaudieren. Aber wenn jemand was erfindet oder wenn jemand was entwickelt hat oder wenn jemand sehr begabt ist in genau einer Sache, dann ist das ja greifbarer für Außenstehende wie mich.
Ja, total. Ich bin damals durch das Damen-Gambit wieder so ein bisschen auch nur, mein Interesse wurde geweckt für das Schachspielen.
Ja.
Das war ja so ein cooler Sechsteiler oder was das war. Damen Gambit. Und ich glaube, daraufhin, glaube ich, habe ich dann mit der Elisabeth gesprochen. Und es ging auch übrigens damals, und es macht jetzt auch wieder Klick, ging es auch um diesen Prozess, der lief. Und zwar der Magnus Carlsen, dein Liebling.
Ja.
Der hat damals zum ersten Mal eine Partie verloren nach unendlich vielen Spielen gegen diesen einen Niemann. Hab vergessen, wie der mit Vorname heißt.
Okay, ja.
Und der hat ihm vorgeworfen, er habe betrogen.
Oh.
Und dann ist er mal irgendwann, dann hat er ein Spiel abgebrochen. Beim nächsten Turnier hat er irgendwie nach einem Zug hat er einfach sich selbst Schachmatt gesetzt. Aus Protest gegen diesen Niemann. Der wohl auch wirklich mal digital irgendwo betrogen hatte. Das hat er auch irgendwo mal zugegeben, aber nie am Schachbrett selbst. Und man konnte ihm das auch nicht nachweisen. Es ging, glaube ich, um 100 Millionen Klage war das. Und da hat der Carlsen sich ein bisschen unbeliebt gemacht und wurde auch, meine ich, vom Schachverband, wurde auch bestraft, weil diese Vorwürfe zumindest nicht nachgewiesen werden konnten. Und jetzt, kommt die größte Geschichte, wie er betrogen haben soll. Es war damals mit die Rede von einem Sexspielzeug. Und zwar jetzt mal alle, die unter 39 sind, kurz mal weghören. Es ging um ein Analplug. Also es ist ein Sexspielzeug, das man sich anal einführt.
Mein Magnus Carlsen hatte was hinten drin, während der Schach gespielt hat?
Der hat dem vorgeworfen, dass der andere das hatte, weil du damit
Vibrationen... Aber woher soll der das denn wissen?
Vielleicht in der Art und Weise, wie er gesessen hat. Also es gibt ja beim Schach wird unter Umständen, hat, glaube ich, die Elisabeth gesagt, es wird auch irgendwie betrogen mit unglaublichen Mitteln. Schwierig ist, wenn ein Schachspiel live übertragen wird. Wenn ein Spiel nicht übertragen wird, dann kann niemand irgendwo sitzen an irgendeinem Computer. Aber so nehmen wir mal an, du kannst eine Fernvibration auslösen. Dann könntest du jemandem natürlich ein Signal übersenden, weil du irgendwo das am Bildschirm mitverfolgst, sodass es irgendwo vibriert, wenn du etwas eingeführt hast zum Beispiel. Und dieser Vorwurf ist vielleicht totaler Blödsinn, aber dieser Vorwurf stand im Raum. Es ging um ein Sexspielzeug.
Ich bin völlig...
Abgründe, oder? Solche Abgründe beim Schach.
Mhm. Naja, das ist ja erstmal, soll ja jeder machen, was er will oder sie will, also und sich da irgendwas...
Ja gut, aber man darf es nicht, es ist ein Hilfsmittel, du darfst es nicht.
In dem Kontext ein Spielzeug zu nehmen, ein Sextoy zu nehmen und damit dann zu betrügen, ist natürlich nicht okay. Also aber vielleicht,
nicht okay.
Du,
ist wirklich nicht okay, wenn es um Millionen geht.
Ja, aber dass du, ohne jetzt viel zu wissen über die Geschichte oder nur die Infos zu haben, die du jetzt uns gegeben hast, der Magnus ist auch schon, durch die Doku ist mir das klar geworden, der ist nicht greifbar und es ist nicht vorhersehbar und emotional ist der nicht festzulegen. Der hat da eine Disposition, die es schwer macht, den irgendwie einzuordnen und eine Bockigkeit oder irgendwie auch asoziales Verhalten, die gehen damit einher, glaube ich. Ja, ist so, ne?
Ja. Ich glaube, ich möchte mich noch mal etwas einlesen bei dieser Judith Polgar, denn also Judith Polgar, die steht noch mal über allen. Also die ist noch mal eine andere Welt. Und zwar, ich erinnere mich auch wieder, was das Besondere bei Judith Polgar war. Ist total absurd, aber vielleicht können wir da demnächst nochmal drüber schnacken. Ihre Schachkarriere wurde bereits vor ihrer Geburt geplant. Der Vater hat alles vor der Geburt schon geplant.
Ach Quatsch.
Und das weiß ich noch. Mhm. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass das damals irgendwie, die Elisabeth fing ja sehr jung an und mit 5 ihre ersten Turniere gespielt und so weiter. Was aber nichts war, gegen diese absoluten Superstar Judith Polgar, ich meine, die kommt aus Ungarn, aber ich will nichts Falsches sagen, deren Karriere schon vor der Geburt geplant wurde vom Vater oder von den Eltern. So, aber vielleicht können wir da bei Gelegenheit, ich muss mal was lesen über die, mehr weiß ich
ja,
über
bitte.
Die.
Ja, bitte.
Und das war das Absurde. Naja.
Ja,
irre, oder? So, okay. Also, zum Schluss will ich jetzt noch mal kurz von einer ganz neuen Graphic Novel erzählen, die mich, wird dich auch interessieren. Du bist ja auch kein Star Wars Fan, ne?
Null.
Null. Ich habe damals als Kind habe ich den Teil 1 gesehen, den George Lucas gedreht hat. Und ja, ich habe die ganzen letzten Teile alle nicht gesehen. Ich habe Teil 2 noch gesehen und dann Imperium schlägt zurück und das war's. Ich kenne mich mit dem Universum überhaupt nicht aus. Aber es gibt diese Graphic Novel, die heißt George Lucas, der lange Weg zu Star Wars. Und es geht darum, wie dieser Film entstanden ist, wie er seine Idee, seinen Traum umsetzen konnte. Und das ist so irre gemacht. Die Geschichte, wie er gegen all die Widerstände angekämpft hat, er ein rebellischer Newcomer, der eine Vision hatte. Selbst die Studiobosse waren nicht überzeugt davon. Es gab Zerwürfnisse. Und bei aller Dramatik gab es aber auch viele komische Dinge. Es ist ein unglaublicher Weg, wie dieser Film entstand, der hier erzählt wird in dieser Graphic Novel mit so vielen wunderbaren Details. Es fängt zum Beispiel an mit diesem wirklich chaotischen Jugendlichen, George Lucas, der sein Auto zerlegt. Ja, der fast gestorben wäre am Rand einer Landstraße in diesem armseligen kalifornischen Nest, in dem er aufgewachsen war. Er hat mit Mühe und Not noch überlebt. Und zwar nur, weil er hatte sich einen Autogurt gebastelt, wie man ihn im Flugzeug hat, nämlich nur unten. Und der ist bei diesem, also er ist richtig durch die Luft geflogen und gegen einen Baum. Und er ist aber rausgeschleudert worden. Und das hat ihm vermutlich das Leben gerettet, dass er rausgeschleudert wurde. Ja, okay. Hat er sich selbst gebastelt. So, der Typ war schlecht in der Schule. Er hat sich geweigert, zum Beispiel den Rasen zu mähen. Der Vater lag ihm immer in den Ohren, weil er dann irgendwie vom Fernseher saß und Videos geguckt hat oder Filme geguckt hat. Videos gab es vielleicht noch damals noch gar nicht. Auf jeden Fall, jetzt mähe endlich den Rasen, sagte der Vater. Und er, aber ich will mit diesem alten Kackrasenmäher will ich nicht mähen. Und dann ist er trotzig rausgegangen, hat mit seinem eigenen Geld einen neuen, besseren Rasenmäher gekauft von seinem eigenen Geld. Das war George Lucas, der schlecht war in der Schule, aber auch. Und um sein Taschengeld ein bisschen aufzubessern, hat er die eigene Garage in ein Spukhaus verwandelt, so eine Art Geisterhaus, Geisterbahn, und hat Eintritt genommen. Und immer wenn dann der Besuch nachgelassen hat, die ganzen Kids aus der Nachbarschaft, dann gab es eine neue Attraktion. Er hat zum Beispiel die Schnauze des Hundes, des Familienhundes, mit Rasiercreme eingecremt. Dann sieht es so aus, als hätte der Tollwut. Ich finde das so lustig. Abgesehen davon war er aber ein relativ stilles Kind. So, und dann kommt es irgendwann jetzt zum Film und er engagiert dann Leute, die neue Dinge erfinden sollen, auch wie die Klangeffekte hergestellt werden sollten. Er wollte es besser machen als alles, was da war. Ja? Und dann erfährst du auch, das Laserschwert zum Beispiel, das besteht aus dem Schnurren eines Filmprojektors, verbunden mit dem Geräusch einer Fernsehkathode. Das ist das Laserschwert oder der Tai-Jäger. Frag mich nicht, was es ist. Ich kann mich nicht erinnern. Ist das Röhren eines Elefanten, verlangsamt und verzerrt, verbunden mit dem Geräusch eines Autos auf einer regennassen Straße. Oder die Raumschifftüren, das ist einfach das Geräusch der U-Bahn-Türen in Philadelphia. So, ist ganz witzig, da mal so hinterzuschauen. Das ganze Klangbild war natürlich total nett. So, und dann auch sehr lustig, es geht an die Vorbereitung zu Star Wars und er läuft mit einem der Bosse dann einmal durch das Studio und sie gucken sich Räumlichkeiten an und werden von Harrison Ford begrüßt. Und die wundern sich beide, sie kennen ihn beide, was er denn da macht. Und Harrison Ford erzählt, naja, ich hatte nicht gerade viele Rollen in letzter Zeit, also habe ich wieder mit der Tischlerei angefangen. Und dann erklärt ihm der Studioboss, dass Francis Ford Coppola eine neue Eingangstür brauchte für irgendwas und er habe dann Harrison Ford vermittelt und ihn darauf angesetzt und versucht immer ihm kleine Jobs zu verschaffen, denn er müht sich relativ ab und hat zwei Kinder zu ernähren. Harrison Ford, der dann diese Rolle bekam, was er eigentlich nicht sollte, aber sie haben niemanden gefunden. Harrison Ford war schon dabei in dem ersten Film von George Lucas, nämlich American Graffiti. Das war der erste Film. Da war er dabei. Und George Lucas wollte mit niemandem drehen, mit dem er vorher schon gedreht hatte.
Oh.
Einfach nur, um keine Assoziationen herzustellen. Okay. Sondern er wollte, dass alles neue Gesichter sind. Und er fand niemanden für diese Rolle von Han Solo. Und Harrison Ford hat dann in den ganzen Castings gelesen. Monatelang hat er die Rolle gelesen. Und am Ende haben sie ihm dann trotzdem diese Rolle gegeben. Aber er war eigentlich wegen Tischlerarbeiten dort in diesem Studio.
Wie meinst du, er hat die Rolle gelesen? Er hat einfach nur
Die Han Solo-Rolle gelesen, wenn irgendwie mit Prinzessin Leia gecastet wurde. Okay. Und am Ende haben sie ihn dann doch genommen. Aber er war der Tischler, der ihn über den Weg lief. So, und er bekommt den Job am Ende genauso wie Mark Hamill zum Beispiel oder auch Carrie Fisher. Alle unterschrieben ihre Verträge, ohne die Bedingungen zu diskutieren. Nur Mark Hamill hatte einen speziellen Wunsch. Er hat verlangt, dass sie ihm ein Exemplar von jedem Merchandising-Produkt, das sie herausbringen würden, zuschicken. Denn, sagt er, wenn es mich eines Tages als Actionfigur geben wird, dann will ich das sehen.
Oh.
Und das war damals noch nicht so gang und gäbe, dass natürlich damit so viel Geld verdient wird. Mhm. So. Und dann kommen die Dreharbeiten selber. Und was George Lucas aber nicht mitbekommen hat, dass das Team ihn kaum ernst genommen hat. Viele haben ihn echt als einen jungen Spinner angesehen, der einen bescheuerten Film für Kinder macht. Mhm. Die künstlerischen Entscheidungen haben die Mitarbeiter verwirrt. Wir waren total misstrauisch, ob das nun die Kameraleute waren oder die Beleuchter. Irgendwie haben sie alle gedacht, der hat sie nicht mehr. Und dann kam Alec Guinness. Alec Guinness war so ein gestandener, großer, berühmter Schauspieler, der den Obi-Wan dann gespielt hat. Mhm. Und den hat er dann engagiert für diese Rolle. Und dann kam noch ein zweites Großgewicht dazu, nämlich Peter Cushing. Und diese beiden alten, gestandenen Schauspieler begegnen sich dann am Set. Und dann fragt der Peter Cushing, hey Alec, wie geht es denn und wie gefällt dir der Film? Und Alec Guinness sagt, naja, also wenn es mir gelingt, diese unsinnigen Dialoge herauszubringen, ohne vor Langeweile zu sterben, habe ich meinen Auftrag erfüllt. Um ehrlich zu sein, ich verstehe nicht viel von dem, was ich sage. Daraufhin sagt Peter Cushing zu ihm, bedauerlich, ich hatte gehofft, du könntest mir weiterhelfen. Ich habe das Skript dreimal gelesen, ohne ein verdammtes Wort dieses Unsinns zu kapieren. Denkst du, so krass. Und es ist auch sehr lustig, dass Alec Guinness irgendwann anfängt, George Lucas Streiche zu spielen. Das ganze Team weiß Bescheid, aber George Lucas natürlich nicht. Und er geht dann zum Beispiel zu ihm, siehst du hier in dieser einen Szene, und sagt dann Dinge wie, also George, wenn Obi-Wan den Traktorstrahl deaktiviert, ist das nicht eine Metapher für die metaphysische Beziehung zum Opfer? So wollte ich das jedenfalls spielen. Und George Lucas dann, diese Graphic Novel ist voller wirklich wunderbarer Momente. Auch die Begegnung mit Steven Spielberg, die begegnen sich, als George Lucas so einen Studentenfilm macht und damit ausgezeichnet wird. Und da kommt Steven Spielberg zu ihm und sagt, hi, ich heiße Steven Spielberg, mir gefällt der Film total ganz gut. Und während er Star Wars dreht, dreht dann später, viele Jahre später, Steven Spielberg seinen Film Die unheimliche Begegnung der dritten Art.
Ah, okay.
Und die drehen also parallel. Und als beide dann auch relativ zeitgleich fertig sind, fahren sie jeweils mit ihren Partnerinnen, mit ihren Ehefrauen nach Hawaii, um auf andere Gedanken zu kommen und so. Und du siehst dann, wie Steven Spielberg und George Lucas am Strand sitzen und zusammen eine Sandburg bauen. Kleiner Pfeil darauf, ihr liebster Zeitvertreib. Mhm. Und sich dann unterhalten. Und Spielberg hat seine Kappe auf, mit Baseballkappe mit Jaws vorne. Aber es ist wirklich so lustig, wenn man sich die beiden vorstellt, wie sie Sandburgen bauen. Haben sie wohl gemacht. Ja, und zum Schluss, auch nachdem der Film überraschenderweise ein großer, großer Erfolg wird, und wirklich überraschenderweise, muss man dann sagen, und er zwischenzeitlich an der Armutsgrenze gelebt hatte und jetzt aber plötzlich wirklich Millionen verdient, beschließt George Lucas, diesen Erfolg mit all denen, die es ermöglicht haben, zu teilen, und verschenkt 1% der Einnahmen an alle möglichen Personen, die SchauspielerInnen, die Leute, die Dialogautoren, einige Produzenten, der Mann, der die Toneffekte kreiert hat, ja, und die ohnehin schon Prozentsatz hatten, den hat er nochmal erhöht, diesen Prozentsatz, weil er es einfach teilen wollte. Und es ist echt, ich glaube, dieser George Lucas, von dem ich nichts wusste bis zu dieser Graphic Novel, und zwar null, ich glaube, das ist ein Megatyp. Weißt du irgendwas über den? Hast du mal was gehört von dem?
Naja, das ist so, der hat irgendwann entschieden, nur noch große Mammutprojekte zu machen. Und das ist, da kann ich so ganz schlecht andocken, weil ich so denke, was ist das wiederum für ein Universum, im wahrsten Sinne, ne? In das die sich begeben. Das ist dann alles so riesig. Aber dann freut mich das total, wenn du jetzt anhand der Graphic Novel da zeigen kannst, dass es natürlich auch ein ganz normaler Typ ist, der vielleicht auch, ne, toll zu Mitarbeitenden ist und so und gut ist im Teilen. Das wäre natürlich wirklich schön. Aber ich weiß auch nicht viel über George Lucas. Okay. Aber natürlich ist das ein Hollywood-Name. Ist einer der 10 größten Namen in Hollywood, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was er zuletzt gemacht hat. Weißt du das?
Ich habe keine Ahnung, was George Lucas überhaupt in seinem Leben gemacht hat. Ich habe es auch noch nicht nachgeguckt, weil ich die Graphic Novel gestern erst beendet habe. Ich weiß gar nichts über ihn.
Hast du die auf Englisch gelesen oder auf Deutsch?
Die habe ich auf Deutsch. Okay. Und man muss dazu auch sagen, die ist auch gut recherchiert. Die ist nicht einfach nur so ausgedacht. Du hast 2 komplette Seiten nur mit Bibliografie, auf welche Quellen die Autoren zurückgegriffen haben. Also okay. Das wirklich, ich sag nur, diese Graphic Novel kostet, glaube ich, 29,90. Die ist jeden Euro wert. Das ist ein ganz, ganz großes Vergnügen, diese Graphic Novel zu lesen, die auch toll gezeichnet ist. Gar nicht so, etwas nüchterner, gar nicht so detailliert, die ganzen Gesichter. Und da war ich erst kurz irritiert, aber er hat sich dann entschlossen, das nicht ganz so detailliert zu zeichnen, weil bei 200 Seiten, sagt er, würde ich mein Leben lang nicht fertig werden. Und dadurch ist es nicht ganz so detailliert, was mich in den ersten 3 Sekunden irritiert hat, hat mich den Rest des Buches begeistert. Wenn man mit wenigen Strichen einen Harrison Ford hinkriegt, das ist so faszinierend. Also auf allen Ebenen, finde ich, ist das ein unglaublicher Wurf. Und vor allem auch für Leute, die sich nicht mit Star Wars auskennen oder keine Fans sind, ist das großartig.
Also die Beziehung zwischen Steven Spielberg und George Lucas, ne, gibt's da noch mehr dazu? Denn Indiana Jones ist ja da, das ist ja das Regiebaby von Steven Spielberg. Aber ich glaube, George Lucas hat bis zuletzt da auch immer als Produzent dahinter gestanden. Also die Kombi, die Zusammenarbeit und Freundschaft, die hält wohl an, oder?
Die hält total an. Und das ist witzig, also bei Indiana Jones, das ist die Szene, wo sie beiden, ich meine, das ist die Szene, wo sie beiden Sandburg bauen in Hawaii. Und Steven Spielberg sagt zu George Lucas, ich würde jetzt gern mal einen James Bond drehen. Und dann sagt Lucas zu ihm, weißt du was, ich habe eine bessere Idee, lass uns doch einfach was zusammen machen. Und daraus entstand, glaube ich, Indiana Jones. Soweit ich das richtig erinnere. Ja. Okay. Also das ist George Lucas, Der lange Weg zu Star Wars von Renaud Roche und Laurent Hoppmann. Das ist einfach ein Ding, was mich komplett geflasht hat. So, dann soll es das für heute gewesen sein, Leute. Mhm. Wir hören uns alle am Donnerstag wieder, dann mit euren Geschichten und den Hörererektionen.
Bis dann, R2-D2.
Bis dann, C3PO.